Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Heute bei Echtgeld TV die Fortsetzung vom ersten Cliffhanger, den wir bei Let's Talk hatten. Let's Talk Future haben wir am vergangenen Freitag begonnen mit Lars Thomsen. Lars ist immer noch hier. Hallo Lars, schön, dass du in die Verlängerung reingehst.
Freut mich sehr, immer gerne.
Und wir haben ja gerade eben, aber für die Zuschauenden, eben am vergangenen Freitag oder wann immer sie es geguckt haben, die Palantir-Aktie reingenommen, 4 Aktien dann eben auch gekauft, jetzt zum kleinstmöglichen Wert. Wer das verpasst hat, der schaue bitte nochmal in die letzte Folge, wo es auch einen etwas intensiveren Ritt zum Thema Hyundai gab, die ich auch gekauft habe in dieser Sendung, wo wir uns das mit dem Thema Automobiles, Elektromobilität, Robotik beschäftigt haben, weil Hyundai ja eben auch nicht nur Autos produziert, sondern über kurz oder lang auch in den Bereich der Robotik mit Boston Dynamics, Haushaltsrobotern und was es da sonst noch so alles gibt, reingehen wird. So, Palantir war ja nun ein Thema, Lars, wo wir gesagt haben, so, da sind wir bei dem ganzen Thema Daten, Datenmassen, Betriebssystem für einzelne Unternehmen. Aber damit haben wir eigentlich auch ein zweites Thema schon mal so ein bisschen besprochen, was für das Thema Zukunft total wichtig ist und was brutal in ein weiteres Feld, was massiv von diesen Entwicklungen, von künstlicher Intelligenz, von Aggregation, von Datenmengen abhält oder abhängt, reingehen. Das ist ein Thema. Und wir kommen zu einem dritten Themengebiet, nämlich dem Themengebiet Gesundheit und sind von Palantir aus übergehend bei einer dritten Aktie angekommen, die wir in dieser Extended Version von Let's Talk Future und 7+3 kombiniert besprechen wollen. Und welche Aktie das ist, sagen wir direkt nach einem kleinen Unterbrecher für den wollen wir an der Stelle natürlich nicht vergessen, den Disclaimer.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
So, und diese Aktie ist eben nicht mehr Palantir, die wir jetzt besprechen, sondern diese Aktie ist ein Unternehmen aus Deutschland. Es ist BioNTech und jetzt sehe ich schon wieder einige komplett ausrasten. Es gibt wenige, aber man muss es eben sagen, wir haben sie auch im Kommentarbereich. Ich habe jetzt keine Kommentare aus den letzten Besprechungen von BioNTech mit rausgezogen. Der eine oder die andere von euch weiß, dass ich diese Aktie hier ohnehin schon seit meiner ersten Impfung, ja, und ich habe sie überstanden und ich lebe immer noch, auch zum Erstaunen einiger andere. Und vielleicht werde ich auch noch ganz andere Entwicklungen von dieser Aktie miterleben. Aber das war die Aktie, die Lars als Dritte für diese Sendung in den Raum gestellt hat. Und ich bin deswegen ganz gespannt, was da jetzt kommen wird, weil ich natürlich weiß, dass gerade das Thema Datenmengen auch für ein Unternehmen, was ja im Grunde genommen eine eigene technologische Plattform, nämlich diese der mRNA, entwickelt und da auf Kalkulationsmethodiken angewiesen ist, die auch im Rechenbereich eine ganz ordentliche Power benötigen und die in vielen, vielen Modellen rechnen sollen. Also wo BioNTech von solchen Möglichkeiten eben auch profitiert und es ihnen ja mit den Vorstufen, die heute schon wahrscheinlich komplett veraltet sind, in 2020 gelungen ist, in Lichtgeschwindigkeit diesen Impfstoff herzustellen und dafür zu sorgen, aus meiner Sicht eines systemtreuen Betrachters der Nachrichten aus den Systemmedien und so weiter und was es da alles gibt, was dafür gesorgt hat, dass diese Pandemie zumindest in milderen Bahnen verlaufen ist, als man sich in den ganz, ganz schrecklich verlaufenden Anfangsmonaten dann ausgemalt hätte und ausgemalt hat. Wieso kommt dieses Unternehmen als Drittes von dir in diese erste Dreier-Aktienrunde?
Ja, genau wie du eben schon gesagt hast. Wir hatten ja in unserer ersten Runde gesagt, das ist eigentlich ein Zusammenspiel von verschiedenen Technologien, die eigentlich allen Industrien jetzt zur Verfügung stehen, hauptsächlich KI. Also die Möglichkeit, also wenn man künstliche Intelligenz mal anders übersetzt, Ich nehme immer das Wort AI, was ja für Artificial Intelligence steht, und Artificial, so künstlich, gefällt uns ja nicht. Wir hätten ja lieber was Natürliches. Wenn man es jetzt ein bisschen anders formuliert und man sagt, AI könnte auch für Ambient Intelligence oder Augmented Intelligence stehen. Also diese beiden Worte benutze ich sehr gerne, weil eigentlich ist ein KI ein Riesenhebel, um Innovation zu machen, und zwar wesentlich schneller und wesentlich besser, als wir das bislang jemals konnten. Das liegt daran, wir haben in unserem Gehirn einen gewissen IQ. Wir können eine gewisse Anzahl von Daten verarbeiten. Wir können in einer gewissen Geschwindigkeit lernen. Und jetzt kommen wir an den Punkt, wo ein System viele Dinge einfach wesentlich schneller und besser verarbeiten und lernen kann als wir. Und damit können wir, wenn wir das richtig einsetzen, uns effizienter machen, dass wir einfach sagen, gut, die Dinge, wo ich sage, ich verstehe es nicht, dass die KI sagt, komm, ich helfe dir, das zu verstehen, ist ganz einfach. Oder wo wir umgeben sind von einer KI, mit der wir nachher sagen können, hey, wie wäre es, wenn wir das und das machen? Und die KI sagt, gute Idee, ich mach das mal. Und bei der Medikamentenentwicklung haben wir derzeit auch so einen Tipping Point, weil wir bislang, ich sage mal, wir kommen jetzt in die dritte Phase der Medizin oder die dritte Ära. Die erste Ära, die war sehr einfach. Also jemand hat einen Arm gebrochen, haben wir gelernt, das zu schienen. Man konnte auch etwas aufschneiden und dann versuchen, das dort zu fixen. Dann gab es eine zweite Ära, das war die chemische Medizin. Da haben wir gewisse Stoffe gefunden, die haben wir einfach in den Körper reingekippt. Also entweder oral oder irgendwie anders. Und das waren Chemikalien im weitesten Sinne. Die Amerikaner nennen das Drugs, die unserem Körper dabei geholfen haben, weniger Schmerzen zu empfinden oder vielleicht unser Fieber zu senken oder gewisse Prozesse anzuregen, dass unser Körper schneller regenerieren konnte. Jetzt kommen wir in eine Designmedizin, wo wir sagen, wir können einmal personenspezifische Medizin machen, also personalisierte, aber wir können zum Beispiel auch die Ursachen von gewissen Dingen im Körper über die Nutzung von Software oder speziell designten Dingen auf einmal ändern. Und das ist das mRNA. Das heißt, dass wir Rezeptoren finden können, die zum Beispiel bei gewissen Viren blockieren können, dass sie andocken können an Körperzellen. Wir können mittlerweile sogar einige Krebs- und Tumorarten so stark identifizieren, dass eine Impfung oder beziehungsweise das Geben von einem, wir brauchen keine Chemotherapie mehr, wo einfach nur Chemie, wie das Wort schon sagt, Chemotherapie uns bis kurz vor den Tod bringt und dann hoffen wir, dass der Krebs dabei auch stirbt, sondern wir können ganz gezielt etwas machen. Und jetzt kommt eine neue Medizin, da kannst du, wenn du einen Tumor hast oder wenn du eine Krebsart hast, selber ein Sample davon ziehen und kannst ein Medikament entwickeln, das genau diese Krebszellen unschädlich macht, beziehungsweise daran hindert, sich zu vermehren, weil das ist eigentlich das Problem. Genauso wie wenn du ein Virus im Körper hast und willst du eigentlich durch eine Impfung verhindern, dass sich der vermehrt. Und BioNTech ist eine der Firmen von vielleicht einer Handvoll, also vielleicht von 5 Firmen, die ich kenne, die tatsächlich eine Methodik erfunden haben, mit KI und mit diesen ganzen Dingen, die uns jetzt zur Verfügung stehen, mit Protein Folding, da ist AlphaGo mit, beziehungsweise das Google im weitesten Sinne mit DeepMind mit drin, die dann das Protein Folding erfunden haben. Wir haben das, BioNTech hat das ein bisschen gemacht. Und derzeit sind Dutzende von Krebs- und Tumorarten in der klinischen Erprobung, wo du dann tatsächlich spezifisch für dich ein Gegenmittel machen kannst und sagen kannst, bevor das rausoperiert werden muss, bevor das irgendwie nachher in ein Stadium kommt, wo es dann nachher streut, kannst du ein Medikament entwickeln, um das zu machen. Und selbst wenn das Medikament 20 oder 30.000 kostet, für eine Behandlung ist das für die Krankenkasse und für dich selber immer noch besser, als zu versuchen, das auf die herkömmliche Art und Weise zu machen. Und BioNTech hat eine Menge Cash, also sie haben durch das, was sie in der Corona-Zeit verdient haben, einfach ein unglaublich gutes Polster. Sie haben tolle Leute, sie machen im Moment strategische Zukäufe und sie sind in dem Bereich dieser personalisierten mRNA-basierten Therapieformen, also hauptsächlich in der Onkologie, meiner Meinung nach wirklich richtig toll aufgestellt. Und ja, die hatten so eine komische Kurve, weil als Corona vorbei war und die Impfstoffe nicht mehr da waren, ist der Umsatz halt natürlich extrem zurückgegangen. Aber die Basis, die sie sich damit geschaffen haben, die bietet eigentlich so viel mehr. Also wenn du das mal global siehst, wie viele Menschen an Tumoren oder an Krebsarten tatsächlich jährlich erkranken und du das einfach mal hochrechnest mit irgendeiner Zahl, dann würde ich sagen, das ist schon etwas, wo man sagen kann, wenn die das schaffen, dann wird das ein Riesending. Und zwar wesentlich mehr als jetzt irgendwie Aspirin oder irgendwie ein Schmerzmittel herzustellen, sondern hier geht es wirklich um lebenserhaltende, richtig gute Impfungen, wo auch Leute sagen werden, die im Moment vielleicht noch Impfgegner sind, sagen, also die Wahl ist relativ einfach.
Ja, und ich meine, also man muss ja bei dem ganzen Thema Impfung auch immer auch mal dazu sagen, natürlich wird es Fälle geben von Leuten, die diesen Impfstoff nicht vertragen haben und wo es zu Komplikationen gab. Nur, man muss eben dann auch sehen, wie viele Hunderttausende, wie viele Millionen davon auch profitiert haben, indem sie entweder keine Erkrankung hatten, deutlich mildere Verläufe und ähnliches. Und es ist leider dann auch im medizinischen Bereich so, dass es einen geringen Prozentsatz gibt von Menschen, die es nicht vertragen haben, so wie es ja auch einen geringen Prozentsatz von denjenigen gibt, die unter Long-Covid-Folgen leiden. Mhm. Die sollen hier auch nicht klein oder in den Bereich der Fantasie gesprochen werden. Dadurch, das kann man auch sehr, sehr gut lesen und das kann man auch bei den häufig als Systemmedien gescholtenen Dingen lesen. Aber man muss dann auch mal den gesamten Nutzen, den zumindest nach meinem Eindruck dieses Produkt, der Impfstoff von BioNTech für die Menschheit bedeutet hat, beleuchten und was für Chancen dann eben auch drinstehen, wenn sich diese technologischen Entwicklungen dann eben auch noch in andere Bereiche übertragen lassen. Nun ist ja BioNTech wirklich ein sehr emotional aufgeladenes Unternehmen mit dem Thema Impfstoff, mit dem Thema Corona. Wie gehst du denn als jemand, der das Thema Zukunftsforschung dann vor allen Dingen ja im Blick hat, mit diesen ganzen Skeptikern und den ja in der Regel dann sehr lauten Menschen um, die dieses Unternehmen deutlich anders sehen? Ignorierst du die oder versuchst du sie, und wenn ja, wie, argumentativ zu erreichen?
Also meine Arbeit besteht eigentlich darin, die Zusammenhänge zu verstehen, warum jemand eine Innovation macht, wie sie wirkt, natürlich auch Gefahren oder eben Technikfolgenabschätzung, wie man das früher nannte. Aber ich glaube, bevor man emotional argumentiert, weil man sagt, da ist jemand dem oder der glaube ich, und dann plapper ich das einfach nach, ist es wesentlich einfacher, sich, also für mich jedenfalls, ist es einfacher und zielführender, sich in eine Materie mal für ein paar Stunden einzuarbeiten. Und ich bin überhaupt kein Biologe, ich bin kein Mediziner, ich bin garantiert kein Spezialist für Impfungen oder für Pandemien oder sowas. Aber das Tolle ist, heutzutage steht jedem Menschen eine Informationsbasis zur Verfügung, sich eben nicht über Social Media und irgendwelche Bubbles zu informieren, sondern wirklich sich mal 2 Stunden Zeit zu nehmen und mal anzufangen, im Internet Dinge zu lesen. Also, oder man kann ChatGPT oder große Sprachmodelle nehmen und sagen, erklär mir bitte, wie ein Virus funktioniert, als ob ich ein 8-jähriges Kind wäre. Und dann fängt man damit mal an und dann sagt man, okay, jetzt habe ich das verstanden, jetzt mal ein bisschen höher. Also man tastet sich ran an das Grundverständnis, was die Wissenschaft schon gemacht hat. Und wenn man jetzt nicht als Verschwörungstheoretiker dann sagt, alles, was die Wissenschaft bisher herausgefunden hat, ist also sowieso Quatsch, weil dann wären wir gar nicht hier, dann versteht man Zusammenhänge besser und dann kommt auch diese Faszination. Ich meine, BioNTech, die Leute, die dort arbeiten, die machen das ja nicht, weil sie jetzt irgendwie die Menschheit unterdrücken möchten weil sie hier irgendwie so Teuflisches vorhaben, sondern weil sie tatsächlich eine Möglichkeit sehen, großes Leid und Krankheiten, die bislang Tod bringen und natürlich für Menschen, für Familien schlimm sind, zu bekämpfen. Und das Ganze läuft ja auch nicht so, dass jemand sagt, wir glauben, das geht jetzt und das könnt ihr kaufen, sondern es gibt ganz, ganz genaue Prozesse, wie das erforscht wird. Diese klinischen Tests sind nicht sehr, das sind schwierige Hürden. Aber BioNTech ist meiner Meinung nach ein Startup, was in Deutschland eigentlich unter seinem eigentlichen Wert häufig gesehen wird. Weil hätten wir ähnliche Unternehmen nicht nur in der Medizintechnik oder in der Impfstoffentwicklung, also das sind Dinge, die sind weltmarktfähig, die betreffen Milliarden von Menschen irgendwann in ihrem Leben. Und ich glaube, es wäre auch ganz gut, wenn wir mal ein bisschen stolzer darauf wären, dass wir dort wirklich Weltspitze sind. Und also das ist jetzt kein Plädoyer für die Aktie, weil ich sage, wir müssen das machen, weil wir irgendwie hier unsere Wirtschaft klärken müssen. Ich glaube wirklich daran, dass die einen Schlüssel gefunden haben, wie man einige der Krankheiten, die im Moment noch nicht richtig therapierbar sind, zu therapieren. Und das sind richtig große Dinge.
Ja, und was sich in den letzten Monaten eben auch schon bei dem Titel ereignet hat, das sieht man ja in meinem Jahreschart. Also im Tief war die Aktie unter 75 Euro, hat zu dem Zeitpunkt dann quasi auch auf Cashwert quasi notiert. Denn auch wenn BioNTech an der Börse mit einer ähnlichen Marktkapitalisierung wie Hyundai notiert, nämlich 27 Milliarden Euro, ja, ist es eben so, dass der Enterprise Value hier bei BioNTech nur bei 11 Milliarden Euro liegt. Und ihr wisst ja, ne, wenn der Enterprise Value unterhalb der Marktkapitalisierung liegt, dann ist es quasi der theoretisierte Kaufpreis. Und in einem Kaufpreis muss ich ja entweder Schulden noch zusätzlich bezahlen oder ich kann mir rumliegendes Geld in der Theorie auch ausschütten lassen, was dann meinen Kaufpreis mindern würde. So ist es hier eben auch, dass da eine ganze Menge an Liquidität rumliegt. Über 16 Milliarden sind es hier in der Aufstellung. Und vor dem Hintergrund muss man dann eben einfach sehen, dass wir hier über ein Unternehmen reden, was im Grunde genommen für die Chancen, die es hat, ja, günstig bewertet wirkt. Und ich muss eben sagen, wir sind hier in diversen Sendungen bei unserer eigenen Impfung, Christian und ich, oder dann auch mal bei einer Tenbagger-Sendung hier in diesen Wert eingestiegen. Von daher, ich habe hier eine Position, die hat einen Wert von 4.100 Euro in der Echtgeld-TV-Aufteilung. Und von daher ist es im Moment eigentlich schon mal eine ganz adäquate Positionierung mit im Moment einem Wert von 2.800 Euro, sodass ich jetzt hier auch sage, da muss ich jetzt gar nicht aktiv werden. Es ist ohnehin eine Aktie, die hier schon da liegt. Aber vielleicht auch nochmal zur Erinnerung, in der Auflistung der Transaktionen war es eben so, dass der letzte Kauf hier bei Echtgeld TV stattgefunden hat zu einem Kurs von 134 Euro. Unter dem liegen wir jetzt auch noch. Und das war ja damals auch als der Kauf angekündigt, wo wir jetzt erstmal sagen, jetzt ist die Position für Echtgeld TV erstmal voll. Das war am 29. Juni 2022. Da sage ich jetzt, an der Stelle fühle ich mich ohnehin weiterhin wohl mit der Aktie. Also habe da kein negatives Gefühl. Aber wenn das, was jetzt auch Lars aus seiner Perspektive nochmal bestätigend in den Raum gestellt hat, wenn das eben stattfindet, dann findet es auch hier im Scalable Depot bei mir statt und bei euch, wenn ihr die Aktie habt, eben auch. Und wenn ihr die Aktie noch nicht habt, dann könnt ihr ja selber darüber nachdenken, ob es zu einem etwa 18, 20, knapp 20% günstigeren Kurs, als ich meinen letzten Kauf getätigt habe, für euch vor dem Hintergrund dessen, was das Unternehmen an einer Stelle schon mal bewiesen hat, was es in der Lage ist zu leisten. Und da sei das Buch Lightspeed auch nur wärmstens empfohlen, weil es wirklich sehr, sehr spannend ist, wie die Gründer des Unternehmens diese Phase miterlebt haben, Herr Schein und Frau Türici. Das ist schon mal schwer zu toppen auf der inhaltlichen Ebene, wie die diese Phase dann erlebt haben und wie sie sich am Frühstückstisch quasi dafür entschieden haben. So, sie machen jetzt mal alles anders, als sie es bisher eigentlich vorhatten. Und ja, vor dem Hintergrund dessen, was sein kann, also bezogen auf die nächsten 2 Jahre, ist in einer Ist-Betrachtung erstmal noch nicht damit zu rechnen, dass es irgendwelche Fertigstellungen von irgendwas geben wird. Aber das Beruhigende ist ja, wenn man sich vergegenwärtigt, 16 Milliarden an Cash liegen da, in den nächsten 3 Jahren wird im Moment analystenseitig davon ausgegangen, dass von diesen 4 Milliarden dann verbraucht werden. Und darin sind eben noch keine, wie auch immer gearteten Erfolge, die ja dann auch wieder zu einer Erlössteigerung führen sollten, mit drin. Und bei dem Thema Erlössteigerung, da ist es eben so, dass am 4.11. BioNTech ja auch mitgeteilt hat, dass man Fortschritte in der Onkologie-Pipeline hat, dass es den Beginn einer von neuen Phase-2-Studien gibt, dass es eine erfolgreiche Einführung von wieder an Varianten angepassten Covid-19-Impfstoffen gibt, die ja weiterhin eingesetzt werden, die weiterhin auch für Umsätze sorgen, die es im Übrigen auch dem Unternehmen ermöglichen, wenn es dann mal mit der Liquidität für das Unternehmen selber ein bisschen knapper zu werden scheint, einen Gang zurückzuschalten und auf Basis eines kostendeckenden Betriebs einfach diese Forschung weiter zu betreiben, die in den nächsten Jahren auch da, dadurch, dass Dinge günstiger werden, effizienter zu gestalten ist. Das hat BioNTech im Moment nach allem Anschein nicht vor, sondern sie sagen, sie können mit einer bestimmten Unterdeckung leben. Und alles, was an Fortschritt da ist, werden sie dann auch wieder so reingeben, um von diesem Fortschritt so schnell wie möglich zu profitieren und dann eben auch Menschen an den Ergebnissen profitieren zu lassen, beispielsweise dadurch, dass sie länger leben. Und das wäre ja dann wirklich mal eine ganz andere Form einer Naturaldividende, die man dann vereinnahmen kann. Lars, von dir noch irgendwas, was dir bei BioNTech wichtig erscheint, zum Abschluss zu erwähnen?
Ja, also mich fasziniert vor allem die Bandbreite von klinischen Studien, die sie derzeit in Phase 2 schon haben. Ich glaube, dass sie sich weiterentwickeln von einem Impfstoffhersteller, wo sie einiges gelernt haben, zu einem wirklich ein richtigen Pharma-Unternehmen, das aber Next Generation ist. Also das heißt, nicht einfach nur Chemien herstellt, sondern tatsächlich echte Molekulartherapien individualisiert. Und ich bin eben jemand, der gerne groß denkt. Ich könnte mir vorstellen, dass wir so in 20 Jahren, wenn wir zurückblicken auf die 2020er Jahre, dann irgendwann herzhaft darüber lachen, wie naiv wir heute zum Beispiel gewisse Krankheiten bekämpft haben. Jeder, der in seinem Bekanntenkreis oder vielleicht auch selber mal eine Therapie gemacht hat durch irgendwie eine Krebsart, weiß, das ist Roulette-Spiel, also in vielerlei Hinsicht. Und ich denke, dass in 20 Jahren wir uns das nicht mehr vorstellen können, wie wir mit solchen Dingen umgegangen sind. Und wenn BioNTech auch nur einen Teil von diesen Projekten, die sie derzeit machen, tatsächlich umsetzen kann, dann würde ich sagen, bitte tut das. Das ist gut und ich bin auch gerne dann Teil dieser Firma als Aktionär, weil das ist ja auch ein Wert.
Ja. So, jetzt haben wir die dritte Aktie in dieser Auftakt-Doppelfolge quasi besprochen. Damit haben wir die Vorstellungsrunde mit Lars im Grunde auch komplett abgeschlossen. Es kam nicht ganz unerwartet, dass wir dafür ein bisschen länger gebraucht haben. Ich hoffe, ihr fühltet euch aber trotzdem gut unterhalten. Wir sind noch nicht ganz am Ende. Denn ich hatte Lars schon angedeutet, wenn wir jetzt ohnehin in eine zweite Session gehen, dann kann ich daran auch noch eine Frage anknüpfen, die bei vielen, die jetzt all das, was hier in dieser Folge rübergebracht wurde, aufgenommen haben, irgendwo dann aber doch zu dem ein oder anderen Fragezeichen geführt hat. Und da gehe ich nochmal auf das erste Unternehmen zurück, das wir besprochen haben, und auf den ersten Themenbereich, der da auch mit betroffen, mit dabei war. Und da reden wir nochmal über das Thema KI, da reden wir über Robotik, da reden wir über Automatisierung. Und dann sind wir eben, insbesondere wenn wir an diese Arbeitsroboter denken, in ganz vielen Bereichen. Das Auftaktbeispiel von Lars war in der Regel die Reinigungskraft oder Ähnliches in einem Hotel. Wir haben aber auch schon gehört, dass mir in 2027 ein Roboter Frühstück ans Bett bringen kann und die Wohnung sauber machen kann, was auch im Bereich der haushaltsnahen Dienstleistungen sofortige Auswirkungen hat. Ihr ahnt, worauf ich hinaus will. Damit ergibt sich für einige Länder ein absehbares, massives Problem der Sozialsysteme. Denn in irgendeiner Form funktioniert das Ganze ja im Moment so, dass Menschen arbeiten einen Teil des Geldes, was sie vereinnahmen, von ihrer Seite aus in die Sozialsysteme reingeben, im Übrigen auch Steuern bezahlen und damit auch den Staat als solches zu refinanzieren helfen. Arbeitgeberseitig kommt auch nochmal, zumindest an Sozialabgaben, was mit dazu. Wenn die Unternehmen dann erfolgreich agieren, zahlen auch die Steuern in das System ein. Und sagen wir mal so, Steuern könnten ja dadurch steigen, dass die Gewinne auch höher werden, weil weniger Mitarbeitende benötigt werden. Aber die Sozialabgaben, da kommen wir nicht dran vorbei, dass wir da ein millionenfaches Risiko zu haben scheinen. Und nun haben wir in Deutschland sowieso ein 125 Milliarden Euro schweres Rentenkassenproblem, was dazu führt, dass aus dem Bundeshaushalt eben diese 125 Milliarden und jedes Jahr ein bisschen mehr in die Rentenkassen eingestülpt werden müssen, damit überhaupt da genug Geld da ist, um die aktuellen Renten zu bezahlen. Wie zum Geier machst du gerade auch den Jüngeren, die noch nicht die Gelegenheit hatten, sich ein Vermögen anzusparen, da den Mut, dass sie in der Lage sein werden, das zu tun und nicht, wenn sie denn einen Job haben, von den hohen Sozialabgaben dann noch weiter, ich sage da mal ausdrücklich, geknechtet werden, denn die 20- bis 30-Jährigen im Moment, die sehe ich in einer solchen Situation, dass es sich wie eine Knechtschaft anfühlen kann, dass man in einem System gefangen ist, aus dem man extrem wenig Leistung rausbekommen wird, aber dafür verdammt viel einzahlen muss.
Ja, da ist natürlich was dran. Ich versuche das mal von der anderen Seite aufzuziehen, weil man kann natürlich sagen, wir kommen jetzt, also wir sind in der Transformation, also Lost in Transformation, haha. Der Film hieß damals Lost in Translation, aber wir sind im Moment so ein bisschen Lost in Transformation. Diese Transformation, die kommt eh. Wir haben als Menschen immer, wenn wir die Möglichkeit hatten, eine neue Technologie einzusetzen, unser Leben damit einfacher zu machen oder mehr zu leisten oder etwas zu machen, eingesetzt. Und dadurch gab es starke Veränderungen in unseren Sozialsystemen, in der Art und Weise, wie wir uns organisiert haben, in den Steuersystemen und so weiter. Wir haben daneben noch den demografischen Wandel. Und dieses Wachstumsparadigma, was wir bislang hatten, war ja, dass Menschen immer mehr auf der einen Seite produktiver sein müssten und auf der anderen Seite mehr konsumieren müssten. Dadurch schaffen wir Wirtschaftswachstum, also letztendlich funktionieren unsere Systeme eigentlich auch gar nicht mehr oder gar nicht richtig ohne Wachstum. Wir haben gar kein Konzept dafür. Und jetzt kriegen wir, und darum will ich das mal positiv formulieren, eine Technologie an die Seite, die viele dieser Probleme eigentlich löst. Also nehmen wir jetzt mal an, Robotik und künstliche Intelligenz würde uns ermöglichen, ich nehme jetzt eine ganz einfache Zahl, unsere Produktivität als Volkswirtschaft in Deutschland zu verdoppeln. Das heißt, obwohl wir ja nicht unsere Menschen verdoppeln können, die in Deutschland leben und auch schon gar nicht die Arbeitsstunden, dass wir sagen können, jeder Deutsche muss jetzt anstatt 40 Stunden, also diejenigen, die arbeiten, 40 Stunden, sondern 80 Stunden arbeiten, sondern wir kriegen eine Technologie, die uns hilft, mit der gegebenen Masse und dem demografischen Wandel, wo wir immer mehr Ältere haben und immer weniger Jüngere haben, auf einmal mit den vorhandenen Ressourcen mehr zu machen. Das wäre rein volkswirtschaftlich gesehen, perspektivisch gesehen, ein Traum. Warum? Weil wir, wie wollen wir unser Rentensystem, wie du gerade gesagt hast, wie wollen wir unsere Steuern, wie wollen wir unsere Sozialsysteme damit retten, dass wir sagen, nee, wir bleiben mehr oder weniger gleich produktiv, aber wir werden weniger und wir werden älter und es braucht mehr Leute. Und darum, man sollte beide Seiten der Medaille anschauen. Ich glaube, dass für Deutschland und für viele andere Länder, nicht nur in der EU, sondern weltweit gesehen, die Fortschritte von künstlicher Intelligenz und Robotik absolut klasse sind. Wir kriegen jetzt schon nicht mehr genügend Facharbeiterinnen und Facharbeiter oder Handwerkerinnen und Handwerker, die irgendwelche Dinge machen. Meine Prognose wäre, schon 2030 wird es häufig so sein, dass wenn ein Handwerksbetrieb bei dir kommt und will, keine Ahnung, einen Klempner, einen Elektriker, einen Dachdecker, einen Solateur, der wird nicht nur einen Meister und einen Gesellen haben und vielleicht einen Auszubildenden, sondern 2-3 Roboter, die ihm dabei helfen, diese Arbeit effizienter zu machen. Also das heißt, das Auto zu ent- und beladen, die schweren Dinge irgendwo hinzutragen, die Kabel zu ziehen, die, keine Ahnung, die Solarpanels mit einer Drohne auf das Dach zu fliegen, anstatt auf der Leiter die hoch zu balancieren. Also wir werden im Grunde genommen dadurch produktiver werden. Und ja, wir müssen uns überlegen, wie wir menschliche Arbeit vergüten und besteuern und wie wir maschinelle Arbeit in irgendeiner Form volkswirtschaftlich sinnvoll machen. Aber das wird ein interessantes Thema sein, denn prinzipiell ist nichts dagegen einzuwenden, dass wenn wir diese Technologie jetzt bejahen und umarmen und wir dadurch unseren Lebensstandard, den wir heute lieben und schätzen, erhalten können und nicht abbauen müssen, das mit Technologien zu machen, die uns jetzt zur Verfügung stehen. Zweites Ding ist, wir hatten über Robotik kurz gesprochen, das wäre eigentlich ein Markt, wo Deutschland so brillieren könnte und die nächste Megaindustrie anführen könnte für die gesamte Welt, weil wir wissen, wie man solche hochkomplexen Maschinen mit vielen Gelenken und Stellmotoren und Getrieben und Feinmechanik tatsächlich bauen können. Das können wenige Länder so gut wie wir. Im Moment sind wir nur blind dafür, weil wenn ich mit irgendwelchen Autozulieferern oder Herstellern spreche, die sagen, das ist gar nicht unser Ding, wir machen Autos. Wie kriegen wir das gesellschaftlich hin? Ich glaube, mit Angst garantiert nicht. Also das heißt, wenn Angst sich nachher manifestiert in Ablehnung, dass wir sagen, ich gucke mir KI gar nicht an und Robotik kommt mir nicht ins Haus, ist uns nicht gedient gegenüber den Ländern, die das eher bejahen und sagen, zeig mal her, wenn wir damit wirklich wirtschaftlichen Fortschritt hinbekommen. Also dass Menschen gleich viel oder etwas weniger arbeiten und dafür mehr schaffen. Super. Und ich mache mal ein ganz einfaches persönliches Beispiel. Ich mache mir jeden Sonntag am Nachmittag eine To-Do-Liste für das, was ich in der kommenden Woche gerne schaffen möchte. Das sind Dinge, die ich machen muss, die ich machen möchte, Sachen, die ich machen kann. Und manchmal passt das noch nicht mal auf eine DIN A4-Seite. Und das Frustrierende ist, Freitag Nachmittag kommt und ich gucke auf die Liste und über die Hälfte der Dinge, die ich mir eigentlich vorgenommen habe, habe ich noch nicht fertig. Die muss ich dann übertragen auf die nächste. Jetzt stell dir mal vor, ich habe eine persönliche AI, die mit jedem Tag schlauer wird und besser versteht, was ich mache, wie ich das mache, mit wem ich kommuniziere, über welche Aktien ich nachdenke, welche Informationen ich brauche, wo ich was lernen muss, wo ich noch unzureichend Wissen habe, und es erkennt auch gleichzeitig die Routinen, die ich immer wieder mache, die ich zwar nicht gut kann, weil sie so lange dauern, aber die ich immer wieder machen muss. Und sagt irgendwann, weißt was, Lars? Ich habe dir jetzt 2-3 Mal zugeschaut, wie du deine monatliche Umsatzsteuererklärung machst. Das mache ich das nächste Mal für dich selber. Mache ich selber. Ich habe es gesehen, wie es geht. Ich habe alle Daten irgendwie. Und nimmt mir ganz viele Sachen ab. Und jetzt kommt das Positivszenario. Stell dir mal vor, dann kommt eine Woche. Und dann bist du am Montagnachmittag um 16 Uhr mit deiner To-Do-Liste für die Woche fertig. Einfach weil die KI dir dabei hilft, einfach viel produktiver zu sein und zu sagen, du, die ganzen zeitfressenden Dinge habe ich dir weggenommen, ich mache das für dich. Dann ist das doch nichts Schlechtes. Dann hätte ich nämlich am Dienstag, am Mittwoch und am Donnerstag und vielleicht sogar auch am Freitag Zeit, die Dinge zu tun, wo ich sage, hey, ich habe endlich mal wieder Freiraum zu denken, zu innovieren, ich mache mal eine Reise, guck mir irgendwie eine interessante Firma an oder verbringe einen Tag mal, mich stärker mit BioNTech oder mit irgendwie einer Firma auseinanderzusetzen, um einfach mehr zu lernen. Und das ist ein erstrebenswerter Zustand. Und wenn wir mal schauen, die Demografie, wir haben derzeit, du hattest es kurz angesprochen, wir kommen hinein in eine Herrschaft der Alten. Und ich meine das ganz ernst. Das mittlere Wahlalter, also oder der Median von Wahlberechtigten in Deutschland, der liegt ungefähr bei 50 Jahren. Das liegt daran, dass wir erst ab 18 eigentlich wählen dürfen und dann bis zum Lebensende wählen dürfen. Und dadurch, dass wir immer älter werden und immer mehr Menschen in der älteren Kohorte sind, haben Leute unter 50, also alle Menschen, die in Deutschland leben, die unter 50 sind, haben weniger Stimmen zusammen als alle, die über 50 sind. Und das ist auch ein Frustrationsmoment für viele junge Leute, dass sie sagen, selbst wenn wir irgendwie was haben wollen oder irgendwie etwas Langfristiges machen wollen, wir kriegen ja keine Mehrheiten mehr dafür. Also wir haben ganz, ganz viele Probleme oder ganz, ganz viele einzelne Themen. Aber ich glaube, auch wenn die Mehrheit der Älteren ihren Lebensstandard halten möchte, darauf zu hoffen, dass irgendwelche jungen Leute dann gerne Pflegekräfte sein werden und uns gerne irgendwie jeden Tag waschen und füttern und unterhalten und mit uns reden oder unsere irgendetwas machen. Ohne Robotik wird das überhaupt nicht gehen. Und es wird auch viel zu teuer werden, weil es gibt nicht mehr diese klassische, diese ganzen Dinge, dass man sagt, ja, da werde ich irgendjemanden aus Polen holen, die dann für irgendwie 2000 Euro im Monat mich 24 Stunden pflegt. Nein, das wird es nicht mehr geben. Und also darum dieser Fortschritt, den wir jetzt haben, natürlich macht er uns kirre und natürlich macht das vielen Leuten Angst, aber wir sollten auf der anderen Seite auch diese positiven Elemente dabei sehen. Und wenn wir daran mitmachen, wir kriegen garantiert das hin, die Leistungen von Robotern in irgendeiner Form zu besteuern beziehungsweise in unser Sozialsystem einzubringen. Es wäre vermessen oder schlimm, wenn man es ganz neoliberalistisch machen würde und würde sagen, menschliche Arbeit, also Leute, die sich anstrengen und schwitzen, die müssen, obwohl sie das Geld dafür kriegen, einen Teil dem Staat abgeben. Aber diejenigen, die alle Menschen rausschmeißen und ganz viele Roboter kaufen, die müssen nur ihren Gewinn besteuern. Wir müssen irgendeine Form finden, wie wir auch Algorithmen und robotische Arbeit irgendwie mit vergemeinschaftlichen. Aber also ich sag mal, zur Not können wir auch ChatGPT fragen, wie ein solches Modell schlauerweise aussehen könnte.
Naja, das Problem ist ja, du hast jetzt im Grunde gesagt, okay, das kann man alles lösen. Da will ich gar nicht widersprechen. Nun sind wir in einer Situation, dass im Jahr 2025 relativ früh eine Bundestagswahl stattfinden muss. Und jetzt bin ich bei meinem nächsten Problem. Bei welchem Politiker, der zu dieser Wahl antritt und eine gewisse herausgehobene Stellung als Kandidat einer Partei bei dieser Wahl hat, hast du denn den Eindruck, dass er die Herausforderungen, die in den nächsten 3 bis 5 Jahren aus den Thematiken, die wir heute besprochen haben, also und die in den letzten, die in der vergangenen Woche angefangen wurden, ausgestrahlt zu werden und die heute nochmal ausgestrahlt werden mit dieser Schlussphase, der diese Problematiken wirklich verstanden hat und sich damit konzeptionell auseinandersetzt?
Das ist schwierig. Also es ist doppelt schwierig für mich, weil ich halte mich aus der Politik, soweit es geht, im Öffentlichen raus. Natürlich habe ich eine eigene politische Meinung, aber die ist garantiert nicht so, dass es hier irgendwie eine Empfehlung sein würde. Ich glaube, dass wir derzeit eine große Tendenz haben von Politikerinnen und Politikern, die eher darauf abzielen, die Macht zu bekommen, indem man den Leuten nach dem Mund redet. Und wenn man Leuten Angst macht und Ängste aufbaut und dann ganz einfache Lösungen vorschlägt, das hat schon immer ganz gut geklappt. Das ist also kein neues Phänomen, sondern das machen Menschen Herrschende seit Jahrhunderten.
Ja, aber abgesehen vom Södern muss es ja noch eine andere Form von Ansätzen geben und ich traue das auch diversen Politikern in der CDU zu. Mein Problem ist nur, ich sehe die nicht und bei dem, wo ich es im Grunde genommen auch unterstellen würde, der auch diese Geschichten dazu erzählen könnte, da habe ich im Moment auch gerade den Eindruck, dass der sich um ganz andere, viel kleinere Baustellen kümmert.
Leider.
Und nicht die Menschen darauf einstellt, dass hier echt was auf uns alle zukommt.
Naja, Erzählungen sind auch wesentlich komplexer. Also das Problem ist, du hast es im amerikanischen Wahlkampf gesehen, eine Kamala Harris und ein Donald Trump haben ganz andere Dinge gemacht. Kamala Harris hat versucht, die Lösungswege zu den Problemen darzustellen, zu einer ganzen Bandbreite von Dingen. Das war bei den meisten Menschen zu kompliziert, weil es dauerte länger als 30 Sekunden. Es war länger als ein TikTok-Video. Und es war eben so, dass man dann auch mal, oh, ich weiß noch gar nicht genug, da muss ich mich noch mal reinlesen. Oder, oh, das ist Volkswirtschaft oder das ist Technologie oder das ist irgendetwas. Während der andere Kandidat natürlich sich eigentlich nur auf ein oder zwei ganz einfache Themen und dann lauter Floskeln konzentriert hat, die auch nie richtig hinterfragt werden mussten. So, und das ist, glaube ich, das Problem unserer Zeit. Wir bei Future Matters, also bei meiner Firma, haben gerade beschlossen, so eine Art eine neue Denkfabrik ins Leben zu rufen, die aber nicht kommerziell ist, sondern in Form einer Stiftung aufgebaut werden soll, die genau diese Lücke eigentlich füllen sollte. Wir glauben nämlich, dass im Moment Lösungen für die großen Themen unserer Zeit nicht in einem systemischen Maßstab gemacht werden, die richtig und wichtig wären, sondern eigentlich nur aus parteipolitischen Kalkül oder Partikularinteressen gesteuert werden. Also Beispiel, wir reden über die hohen Energiepreise in Deutschland und das ist ja auch Fakt. Wir haben recht hohe Energiepreise. Aber die Frage, wie sieht unser Energiesystem wirklich, also wo stehen wir, wofür können wir 2030 und 2035 sein? Wir torpedieren im Grunde genommen ganz, ganz viele von den Dingen, die wir eigentlich schon fast fertig haben und angeschoben haben. Und verunsichern viele Menschen umso mehr. Und man merkt, dass Lobbys und Interessensverbände ganz klar auch mit argumentieren, das aber für die hauptsächlich wichtig ist, aber nicht für die Volkswirtschaft insgesamt. So, und wir glauben, es fehlt im Moment einer Institution, die völlig unabhängig von irgendwelchen parteipolitischen oder von Industrien gesteuert wird, die große Lösungen macht, die systemisch betrachtet werden. Also das ist zum Beispiel, wenn wir das Energiesystem Deutschlands nehmen, dann müssen wir auch über KI nachdenken, dann müssen wir über smarte Netze nachdenken, dann müssen wir über die Integration der Mobilität nachdenken, dann müssen wir sehen, wie wir saisonale Dinge machen können, wie teuer Batteriespeicher werden oder andere Speicherformen. Aber ich behaupte, wir haben Lösungen, und ich weiß, es ist, also, weil wir haben dieses System, wir haben solche Sachen hier schon hundertfach durchgerechnet, dass wir in 5 Jahren, nee, dass wir in 10 Jahren, 2035 an einem Punkt sind, wo wir mit 90% Erneuerbaren, das Jahr über hinweg günstigeren Strom haben, als wir jemals zuvor in der Geschichte hatten. Es ist nur eine Frage, wie wir es organisieren. Wenn wir jetzt aber 3-mal Wahlen haben und der eine sagt, nee, Windkraftanlagen abbauen, Atomkraftwerke bauen. Was eigentlich schwierig ist, weil ein Atomkraftwerk baust du nicht so schnell wie eine Windkraftanlage oder was anderes, aber okay. Und dann geht das 4 Jahre später wieder genau in die andere Richtung. Du baust ein Atomkraftwerk
auch nicht so schnell wie 1000 Windräder im Übrigen. Also die kannst du nämlich nebeneinander bauen, aber an einem Atomkraftwerk, da baust du ja, wie Frankreich und auch Großbritannien gerade zeigen, oder die Unternehmen, die das da aufbauen, das schaffst du manchmal nicht mal in einem Jahrzehnt.
Nee, also die erste Frage ist, welche Gemeinde sagt freiwillig gerne her damit, mit dem Atomkraftwerk? Also damit beginnt's ja, ja. Und auch die Small Modular Reactors, die im Moment ja gehypt werden. Oh ja, genau, es gibt ja solche kleinen modularen Dinge, die können wir irgendwo in eine Gemeinde stellen. Also wenn man ganz, 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 ganz schnell ist, haben wir in 15 Jahren das erste am Netz. In 15. Und wir wissen erstens die Preise noch nicht. Wir wissen nicht, wie die Sicherheitsanforderungen da sind, wie die Internationale Atomenergiekommission Standards dafür aufbaut. Wir sind noch ganz am Anfang. Also man muss schon mit dem arbeiten.
Das ist ein kleines Zusatzproblem, Lars. Wir brauchen nämlich bis in 15 Jahren dieses erste Ding, das da am Netz ist, brauchen wir in diesen 15 Jahren, jeden Tag in diesen 15 Jahren weiterhin Strom.
Ja, das sowieso. Und dann muss man eben fragen, was kostet er am Ende, wenn du alles zusammenrechnest, also inklusive der Brennstoffe, des Betriebs, der Sicherheit, die Sachen. Es gibt heute schon eigentlich keine Energie mehr, die günstiger ist als erneuerbare Energien aus Sonne oder Wind. Aber das eigentliche Problem ist ein Speicher und ein Marktmechanismus, dass wir Strompreise glätten und Incentives liefern, tatsächlich eben wie so ein atmendes Energiesystem zu machen. Jetzt zurück auf meine Idee. Wir können nicht erwarten, dass eine Politikerin oder ein Politiker neben seinen oder ihren Verpflichtungen jeden Tag mit den Sachen, die man entscheiden muss, in den Sitzungen zu sein, lesen muss, verstehen muss, Reden halten muss, mit Menschen sprechen muss, Konflikte in der Partei regeln muss, so stark sich in etwas einarbeitet, dass wirklich ein systemisches Bild rauskommt. Und damit haben wir, was wir in jeder Talksendung derzeit sehen, ein wunderbares Wortgefecht von Leuten, die da, wo einer eine Meinung hat und der andere hat eine andere Meinung, und dann hat man 15 Sekunden Zeit, seine Meinung zu, so einfach. Wir brauchen eine Institution, die völlig über dem Ganzen steht und sagt, wir geben der Politik und der Gesellschaft einfach ein Konzept vor. Und zwar peer-reviewed. Da können andere sagen, haben die sich verrechnet oder sind die haben die irgendwas geraucht? Nee, man kann das nachrechnen. Wir machen eine Simulation, wir machen eine volkswirtschaftliche Rechnung, eine Kostenrechnung und sagen, hey, guck mal, hier ist der Fahrplan, die nächsten 5 bis 10 Jahre, so kommt man dahin. Wir geben das, weil es eine öffentliche Stiftung ist, umsonst an jeden Politiker und die gesamte Öffentlichkeit, die sagen, wenn mich das interessiert, kann mich damit einlesen. Und jetzt kommt KI wieder. KI kann uns dabei helfen, solche Systeme wesentlich schneller und besser zu berechnen und durchzudenken, als es einzelne Menschen können, wenn wir das kollektiv machen. Also kollektiv heißt menschliche Intelligenz plus künstliche Intelligenz. Und ich bin mir sicher, wenn wir das machen, wir könnten so viele Probleme, die wir in Deutschland haben, nicht nur Energie, sondern Wasser und Städteplanung und Mobilität und die Entwicklung von neuen Medikamenten oder mit Bildung. Wie reformieren wir unser Schulsystem, unser Ausbildungssystem? Wie reformieren wir Pflege und unsere Gesundheitssysteme? Das sind alles Dinge, die kann man eigentlich nur in einem größeren Rahmen denken. Und dafür fehlt im Moment eigentlich eine Institution. Und da sind wir gerade dabei, das aufzubauen.
Ich glaube, das ist ein ganz guter Abschluss dieser ersten Doppelfolge, die es jetzt geworden ist. Und wo wir auch diesen zweiten Teil nochmal so in den Bereich von 45 Minuten gebracht haben, das soll es dann aber in der Tat auch mal gewesen sein. Wir hoffen beide, dass euch dieser Einstieg in das Thema Let's Talk Future gefallen hat, Anregungen gegeben hat, nicht nur Angst, sondern auch Mut gemacht hat auf das, was da kommt. Denn vieles von den Entwicklungen, die wir da erleben dürfen, haben ja das Potenzial, sehr positiv für die Menschheit zu sein. Aber Paracelsus hat es mit jedes Ding ist ein Gift, allein die Dosis macht, dass es kein Gift ist, schon mal gesagt. Falsch dosiert können Dinge eben auch eine andere Wirkung haben, und die Wirkung, die das Ganze auf Sozialsysteme haben kann, die ist eben nicht zu unterschätzen. Und da ist eben der Eindruck, den ich hatte und der von Lars eben auch gar nicht entkräftet werden konnte, er hatte das auch an der Stelle gar nicht vor, eben dass da Konzepte fehlen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es auch im Bundestagswahlkampf dann möglich ist, solche Fragestellungen zumindest mal einfließen zu lassen, und freue mich dann.
Ja. Eine Anmerkung noch, also Paracelsus hat auf der einen Seite recht, auf der anderen Seite, wenn die Anzahl der Veränderungen steigt, steigt auch die Anzahl der Chancen. Also das heißt, ja, für denjenigen, der sagt, ich hätte gerne den Status quo zementiert, für den ist das schrecklich, aber für diejenigen, die sagen, mit jeder Veränderung gibt es eine Chance, etwas besser zu machen, haben wir mehr Chancen, etwas besser zu machen als jemals. Und das ist eine Mindset-Frage. Und das ist etwas, auch wenn ich jetzt gerade in dein Schlusswort reingrätsche, ich merke derzeit, dass viele Unternehmen darunter leiden, dass sie Angst haben vor dieser Transformation und vor dieser Veränderung und deswegen gar nicht erst anfangen, die Sachen anzugucken. Wenn du ein Startup hast und du bist ein junges Unternehmen, dann musst du jede Chance nehmen und sagen, wow, jede Veränderung, die müssen wir verstehen, weil das ist unsere Chance. Anders kommen wir gar nicht rein in das Establishment. Wir müssen diese Veränderung als unsere Chance begreifen. Und wenn wir in Deutschland nicht diesen Mindshift hinbekommen, diese 180 Grad, dass auch Unternehmen, die im Moment unter der Transformation leiden, einfach mal andersrum denken und sagen, hey, wie können wir die für uns nutzen? Das wäre, und ich bin mir sicher, wir haben genügend kreatives und technologisches Potenzial, um ein ganz anderes, noch viel schöneres Niveau zu erreichen, als wir je hatten. Und Bundestagswahl, mal gucken, ob also die Hoffnung, dass irgendwie nur eine andere Partei mit leicht anderen Konzepten alles anders macht. Ich hoffe, dass wirklich ein Mindshift stattfinden kann, denn er ist lange, lange überfällig in Deutschland.
Und wir werden das erleben, wir werden das auch begleiten und wir werden in der Tat auch versuchen, die ein oder andere sich bietende Chance daraus, die am Kapitalmarkt ja dann auch investierbar gemacht wird, zu nutzen, euch hier vorzustellen. Und das war's dann für heute. Ihr bleibt gesund, ihr bleibt dabei und ihr seid nach Möglichkeit auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bei Echtgeld TV. Tschüss aus Berlin und Lars.
Ja, wir sehen uns in der Zukunft.